Ich sage Hallo und herzlich willkommen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, dem Körperhafen-Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung. Mein Name ist Dennis Gülden und ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Episode dabei seid. So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, eurem Podcast für die Themen Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und Mindset. Unsere heutigen Gäste haben früh geheiratet, in Kneipen auch schon mal um Geld gespielt und reisen um die Welt. Was sie da machen, das werden euch die beiden jetzt ein bisschen erzählen. Herzlich willkommen, Pia und Joshua Filler.
Hallo.
Hallo, ihr beiden. Ja, erstmal vielen Dank für eure Zeit. Unsere Einstiegsfrage oder meine Einstiegsfrage ist, wie seid ihr zu den Menschen geworden, die ihr seid? Wollt ihr so ein bisschen erzählen, wie so euer Weg war, wie ihr zu denen geworden seid, die ihr heute seid?
Ja, ich fange mal an. Aktuell bin ich 25 Jahre jung und wie du schon erwähnt hast, Poolbillard-Profi. Und dazu gekommen bin ich durch meine Eltern. Wir hatten halt im Wohnzimmer einen Billardtisch stehen. Und das fand ich irgendwie schon als Siebenjährige dann ganz interessant und habe mich dann irgendwie da immer so ein bisschen versucht. Hatte aber natürlich als junges Mädchen auch noch andere Interessen und bin natürlich auch ganz normal zur Schule gegangen. Und ja, das hat sich dann einfach irgendwie immer so weiterentwickelt. Und nach der Schule, wo ich dann auch schon den Joshua halt kennengelernt hatte, haben wir uns dann einfach dazu entschieden, okay, wir werden jetzt mal Poolbillard-Profis, wir gucken mal, wie das funktioniert. Und wenn das schief geht, dann können wir uns auch immer noch einen ganz normalen Job suchen. Aber bisher läuft das ganz gut.
Okay, Joshua, magst du auch ein bisschen zu deinem Weg erzählen bis jetzt?
Ich bin 26 Jahre alt, habe angefangen durch meinen Opa. Mein Opa hat damals, als ich 7 Jahre alt war, in einem Billardverein gespielt, auch Ligabetrieb. Und eines Tages habe ich dann einfach nachgefragt, weil er damals schon mit meinem älteren Bruder zu Billard gegangen ist. Und da wusste ich halt noch nicht, was Billard überhaupt ist. Hat er mich dann einmal mitgenommen und habe mich sofort in den Sport verliebt. Habe mich natürlich dann direkt in den Verein angemeldet. Habe dann angefangen, Jugendturniere zu spielen. Habe früh Erfolg gehabt. Bin dann Deutscher Meister geworden, Junioren-Europameister und so weiter. Habe dann mehr Turniere gespielt und das hat mir natürlich gezeigt, dass ich das Zeug dazu habe, Billard-Profi zu werden. Und es war dann auch schon von Anfang an klar, dass es mein Traum war. Mhm. Und dem bin ich weiter verfolgt, dran geblieben, habe hart gearbeitet und jetzt bin ich tatsächlich sehr erfolgreich geworden. Zum Glück habe ich dann noch die passende Frau gefunden. und so läuft das, ja.
So läuft das bei euch. Okay, das heißt, es war nicht so wie bei den meisten irgendwie, ich gehe zum Fußball oder ich gehe zur Leichtathletik, sondern familiär bedingt, das war euer erster Kontaktpunkt quasi zum Billard oder zum Poolbillard.
Ja, genau. Ja? Für mich war das zum Beispiel auch anfangs klar, dass ich überhaupt kein Teamplayer war. Alles, was Teamsportart war, konnte ich einfach nicht. Ich habe immer auf andere gezeigt, dass es deren Fehler waren. Und Billard ist der perfekte Einzelsport gewesen, weil selbst im Ligabetrieb spielt man nur für sich alleine. Das sind immer Einzelmatches. Es hat einfach perfekt gepasst. Und als ich den ersten Stoß gemacht habe, war ich sofort begeistert. Die bunten Kugeln und konnte halt nicht mehr aufhören.
Leidenschaft erweckt sozusagen. Ja. Okay, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt noch so keinen Bezug zum Billard haben, da gibt's ja, habe ich mich so ein bisschen eingelesen, auch verschiedene Disziplinen. Könnt ihr kurz so ein bisschen erzählen, wie das so abläuft und welche Unterschiede es da bei den einzelnen Disziplinen gibt?
Genau, also es gibt 14-1, 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball. Das sind so eigentlich die 4 gängigsten Disziplinen. Dann gibt es auch in Amerika noch sowas wie Bangpool und One Pocket, aber das kennen jetzt in Deutschland tatsächlich eher die wenigsten, würde ich sagen. Was die meisten kennen, ist wahrscheinlich 8-Ball. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie in der Kneipe gespielt mit halben Kugeln und vollen Kugeln und als letzte Kugel muss halt die 8 versenkt werden. Auf Profiturnieren, die wir bestreiten, ist tatsächlich die Hauptdisziplin entweder 9-Ball oder 10-Ball. Da spielt man halt von den Kugeln von 1 bis 9 nach Reihenfolge. Also es muss immer die kleinste Zahl zuerst versenkt werden. Und theoretisch ist das so, wenn beim neuen Ball der Gegner macht die ersten 8 Kugeln rein und verschießt die 9, dann müsste ich nur die 9 reinmachen und kann das Spiel trotzdem noch gewinnen. Wohingegen ja beim 8 Ball zum Beispiel jeder seine eigene Gruppe hat und erstmal ja die anderen vor der 8 noch alle abräumen muss.
Okay. Und wenn ihr jetzt so auf diesen Turnieren, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, unterwegs seid, ihr spielt dann jeweils verschiedene Disziplinen oder habt ihr euch spezialisiert auf eine, ja, ein Spiel sozusagen?
Nee, tatsächlich auch verschiedene Disziplinen, aber die meisten Profiturniere werden halt entweder in der Disziplin 9-Ball oder 10-Ball ausgetragen. Aber prinzipiell spielen wir jede Disziplin und ja.
Okay. Und was man ja so nachlesen kann, was man über euch findet im Internet, ihr habt ja beide von der Jugend an zig deutsche Meistertitel, Europameister, Weltmeister, wertvollster Spieler, Joshua habe ich gesehen bei einem Turnier. Ja, das einzige Ehepaar, was zusammen unterwegs ist, natürlich auch nochmal was Besonderes. Das ist ja auch, wie gesagt, nicht nur einfach ein bisschen die Kugel hin und her spielen. Wie sieht so ein Alltag aus eines Billard-Profis? Also auch was das Training angeht. Ihr seid ja dann wahrscheinlich auch nicht nur am Billardtisch unterwegs, sondern gehört da vielleicht auch ein Krafttraining, ein Ausdauertraining, mentale Arbeit dazu. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen erzählen, wenn ihr wollt.
Ja, also meistens stehen wir so um 7, 8 Uhr auf, frühstücken. Machen dann vielleicht schon einen Morgenspaziergang oder gehen dann zusammen ins Fitnessstudio, Cardio, dann Muskulatur aufbauen, Rücken, Nacken, was halt alles dazugehört, weil Billard ist natürlich eine extreme Rückenbelastung. Und ja, danach essen wir wahrscheinlich was, gehen dann zum Billardtraining, was unterschiedlich ist von der Länge, meistens 4 bis 8 Stunden. Ja, so sieht eigentlich so ein ganzer Tag aus, haben dann natürlich ein Abendessen und das war's auch schon.
Das heißt, es ist ja ein tagesfüllendes Programm sozusagen, Vollzeitjob. Und du sagst, dass das extrem rückenfordernd ist. Das hat zu tun mit der Zeit, die ihr quasi auf den Beinen seid. Das hat zu tun mit der immer wieder gebückten Position. Oder was ist so aus deiner Sicht warum ist das so fordernd auch für den Körper? Was sich viele vielleicht jetzt nicht vorstellen können, die einfach mal in der Kneipe oder irgendwie zu Hause ein bisschen Billard gespielt haben.
Ja gut, die meisten, die wahrscheinlich eher weniger spielen, haben das natürlich nicht so im Gefühl, dass es natürlich in den Rücken geht. Aber je mehr man natürlich Billard spielt, in dieser gebeugten Position und in den Knien, wenn man das auf längere Zeit macht, wird man das schon merken, vor allen Dingen wir als Profis. Und dann weiß man natürlich auch, dass man die Zeit dann im Fitnessstudio nutzen muss, um das vorzubeugen, dass man sich dann später nicht mit diesen Problemen rumschlagen muss.
Und gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zurück. Ihr habt ja dann wirklich früh angefangen damit. Und als ihr dann die Entscheidung getroffen habt, okay, wir sind so gut, wir können auch Profis werden, wie hat da so das die Eltern oder das Umfeld reagiert? Das stelle ich mir, gut, es sei denn, sie haben auch Billard gespielt, aber das ist ja jetzt nicht so ein klassischer, sicherer Job. Komm, mach mal eine Ausbildung, mach mal ein Studium und hab erstmal so was Sicheres. Wie waren da so die Reaktionen der Familie, der Freunde aus dem Umfeld?
Also es war tatsächlich so, dass beim Joshua schon ganz früh in der Jugend feststand, dass sein Traum ist, Profi zu werden. Und das stand dann auch völlig außer Frage irgendwie. Für ihn war es auf jeden Fall klar. Die Eltern haben sich natürlich gewünscht, dass er erstmal eine Ausbildung macht, einen sicheren Job, weil das Billardgeschäft ist halt relativ unsicher. Man muss natürlich am Anfang erstmal Turniere gewinnen, damit man auch Geld verdient und erstmal zu den Turnieren hinkommen. Da muss man natürlich schon mal viel Geld investieren. Bei mir stand das gar nicht so fest, dass ich Billardprofi werden will, um ehrlich zu sein, weil ich zum damaligen Zeitpunkt auf gar keinen Fall auf Profiniveau war. Und ja, wir kannten uns halt schon lange seit der Jugend, natürlich von Billardturnieren, aber auch, weil wir zusammen in der deutschen Nationalmannschaft waren, zusammen für Europameisterschaften schon geflogen sind. Und ja, irgendwann, als wir uns dann verliebt hatten und dann auch total frisch verliebt waren und gerade mit der Schule fertig waren und er dann sagte, er möchte Billardprofi werden, aber jetzt sind wir gerade zusammen, dann möchte man sich natürlich auch sehen. Und dann hat er gesagt, ja, ich mache das nicht alleine. Entweder musst du da jetzt mit mir ziehen oder ich mache das nicht. Und dann stand ich so ein bisschen vor der Wahl, weil ich dachte, oh Gott, er war das Megatalent in der Billardszene. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich mache das nicht, dann verbaue ich ihm jetzt die Karriere. Also habe ich mich schon so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, ja, wir machen das jetzt. Wir hatten eigentlich keinen Plan, keine Ahnung und auch überhaupt gar kein Geld, aber haben dann gesagt, wir machen das. Und ja, meine Eltern, mein Papa war eher so ein bisschen unentspannt, aber ja, hat mich nicht abgehalten. Meine Mama hat erstmal gesagt, ja, okay, ich unterstütze dich bei allem, was du machst. Und ja, Joshuas Eltern waren natürlich halt, wie gesagt, erstmal nicht so begeistert, ne, weil sicherer Job und eine Ausbildung wäre vielleicht besser gewesen. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, ganz ehrlich, wir sind jetzt jung. Was möchtest du? Wenn es dein Traum ist, Profi zu werden und du hast das Zeug dazu, dann müssen wir das jetzt einfach machen und nicht darauf hören, was uns andere Leute sagen, sondern einfach unserem Gefühl folgen, weil das ist unser Leben. Das kann halt auch jederzeit vorbei sein. Ja, und dann, wir haben es dann einfach gemacht.
Einfach durchgezogen, ja. Okay. Ja, sehr gut. Ja. Und wie kann man sich vorstellen, wie beginnt das dann, ne? Wenn ihr dann ein gewisses Alter habt und ihr habt ein gewisses Level oder du sagst, der Joshua war schon deutlich weiter da als du, dann kann man einfach sagen, okay, ich melde mich jetzt bei irgendeinem Turnier an, gibt's da Punkte und dann kommt man weiter oder wie ist da so, wie ist so der Weg?
Ja gut, als Amateur fängt es so an, dass man anfängt, die Ranglistenturniere zu spielen. Es gibt in Europa eine Eurotour nennt sich das, also eine europäische Tour, wo man sich durch die Rangliste für internationale oder Weltturniere qualifizieren kann. Und dafür muss man aber erstmal ein Jahr die ganze Tour spielen, um erstmal die Chance zu haben, oben im Ranking zu sein, weil die Top 16 im Schnitt sich für die größeren Turniere dann qualifiziert haben. Die müsste man erst spielen. Und ja, von da, wenn man die Platzierung natürlich nicht erreicht, dann müsste man wieder ein Jahr investieren, um es zu schaffen, die Profiturniere überhaupt zu spielen. So, und ich hatte schon in dem Jahr zuvor, bevor ich dann 2017, 18 Profi geworden bin, hatte ich schon die Tour gespielt und hatte mich schon für mehrere Weltturniere qualifiziert, also hatte schon die Chance, in dem ersten Jahr, in meinem Profijahr schon die Weltturniere zu spielen. Sonst wäre es natürlich, hätte es vielleicht länger gedauert oder hätte es vielleicht noch gar nicht geschafft. Und dann bei meinem allerersten Weltturnier in China, wo wir dann angefangen haben, habe ich direkt gewonnen. Und was, ja, also ich habe immer an mich geglaubt und habe mir auch immer gesagt, du schaffst das, du bist der Beste. Also ich habe mich wirklich immer gepusht. Aber dass es natürlich am Ende dann geklappt hat, ist ja war wie in so einem Film. Das war auch erstmal überhaupt nicht realisierbar, aber glücklicherweise war das so.
Ja, also man kann so ein bisschen sagen, dass wir, also auch die Reise nach China, wir brauchten ungefähr so 2.500 Euro damals und das Geld hatten wir natürlich auch nicht. Und dann hat meine Mama uns das Geld geliehen, weil wir beide für dieses Turnier qualifiziert waren, damit wir da hinfliegen konnten, weil man hatte jetzt schon für die Teilnahme irgendwie ungefähr 1.000 Euro umgerechnet sicher. Und ja, dann waren wir halt wirklich im Prinzip so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil er dann das Turnier gewonnen hat. Und dann hatten wir am Ende nach Abzug der Steuer und Umrechnungskurs kamen bei uns ungefähr, ich glaube, 27.000 Euro an. Und das haben wir dann komplett erstmal auf Seite gelegt und haben uns dann genau einen Plan gemacht, wie wir das Geld jetzt in welche Turniere halt investieren, um ja da unsere Karriere jetzt draus aufzubauen. Und ja, jetzt sitzen wir hier 6 Jahre später und können sagen, hat ganz gut funktioniert.
Hat ganz gut geklappt. Okay. Und ihr seid ja aktuell auch unterwegs, glaube ich, ne? Habe ich gesehen.
Ja, genau.
Geschrieben.
Ja.
Wo seid ihr momentan?
In Italien, Treviso, bei einer Eurotour.
Okay. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt euch da zusammengesetzt und habt euch einen Plan gemacht, das Geld zur Seite gelegt. Das heißt, das habt ihr alles auch für euch. Da gibt's keine Berater oder jemand, keine Trainer, die sagen, pass auf, es ist sinnvoll, keine Ahnung, das und das Turnier zu spielen, weil da gibt's die meisten, weiß ich nicht, Punkte oder Geld oder was auch immer, sondern ihr habt euch das Gesamtpaket, sowohl das Sportliche, das, was das Billard angeht, als auch den Background, Finanzen, Planung, das macht ihr alles zusammen, macht ihr alleine.
Ja, haben wir komplett eigentlich alles selber entschieden. Es war dann so, es hat sich halt schnell rauskristallisiert, dass ich auf jeden Fall im organisatorischen Part die Nase vorne habe. Und ja, dann haben wir uns halt einfach zusammen hingesetzt, haben generell erstmal geguckt, wo finden denn Turniere statt. Dann haben wir natürlich geschaut, okay, was müssen wir jetzt für, wie viel Geld müssen wir aufbringen, um zu dem Turnier hinzukommen und was können wir gewinnen bei dem Turnier. Und dann ja, haben wir halt immer für uns selber entschieden, lohnt sich das nicht. Da macht man auch nicht immer alles vom Geld abhängig, weil am Ende geht es natürlich auch viel darum, Erfahrungen zu sammeln auf Profiturnieren, um halt diese Wettkampfhärte zu spüren, den Druck bei so einem Turnier zu spüren, weil man spielt halt im Prinzip immer um sein Überleben, besonders am Anfang, wenn man gar kein Geld hat. Und ja, so haben wir uns dann einfach immer zusammen hingesetzt, haben geschaut, welches Turnier nehmen wir mit, und dann habe ich mich dann daran begeben, Buchungen, halt Flugbuchungen, Hotelbuchungen. Manchmal sind wir auch mit dem Auto gefahren. Ja, und so haben wir das dann immer weiter aufgebaut. Und irgendwann kamen dann noch immer größere Turniere, dann Weltranglistenturniere. Dann haben wir uns halt in der Europarangliste etabliert. Dann haben wir angefangen, uns in der Weltrangliste zu etablieren. Und dann waren wir halt irgendwann mittendrin und haben immer weitergemacht.
Wahnsinn. Ja, das ist ein, ja, Glückwunsch dazu erstmal. Das ist ja auf jeden Fall ein toller, toller Weg. Und bei diesen Turnieren, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid bei irgendeinem, so, ich sag mal, top besetzten Turnier, ist das, wie stark ist das besetzt? Also wie viele Teilnehmer gibt es da so im Schnitt? Wie lange dauert so ein Spiel? Wie lange dauert so ein ganzes Turnier eventuell auch? Könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also das ist auch immer unterschiedlich. Es gibt Felder von 64 Teilnehmern, 128 oder 256.
Okay.
Ja. Und abhängig natürlich von der Teilnehmerzahl dauert auch das Turnier natürlich. Bei 64 kann es 3 Tage dauern, bei 128 dann wahrscheinlich 3 bis 5, je nachdem, wie viele Tische auch vor Ort sind. Je mehr Tische, desto schneller geht's auch. Und bei 256 kann es sogar 8 Tage dauern oder 7 Tage, ja.
Okay, und dann hat man, ich sag mal, wie viele Spiele, wenn man jetzt sagt, es sind diese vom 64 Teilnehmer zum Beispiel, wenn man sagt, man beginnt und schafft es ins Finale, wie viele Spiele sind das dann so in diesen 3 bis 5 Tagen?
Bei 256, wenn man natürlich jedes Spiel gewinnt, das muss man auch so sehen, muss man, glaube ich, 9 Spiele gewinnen, um das Turnier zu gewinnen. So, und bei 200, bei diesen großen Feldern und Weltturnieren sind circa 64 von den 256, die jederzeit das Turnier gewinnen können. Also das ist die Leistungsdichte beim Poolbillard ist wirklich riesig.
Und so ein Spiel, wie lange dauert das so im Schnitt?
Auch durchschnitt unterschiedlich. Bei schnelleren, es gibt ja Spieler, die schneller Entscheidungen treffen als andere, aber ich schätze im Schnitt so 90 Minuten bis 2 Stunden.
Okay, Wahnsinn. Und damit natürlich immer mental auf der Höhe sein, um reagieren zu können.
Ja, und bei manchen Turnieren kann es auch sein, dass man 4 Matches an einem Tag hat und dann 4 mal 2 Stunden. Das ist schon auf hohem Niveau. Das ist schon sehr, sehr hart.
Ja.
Und du hast gerade gesagt, es kommt so ein bisschen auch drauf an, innerhalb eines Spiels, wie schnell der Gegner eine Entscheidung trifft. Das heißt, meinetwegen, du fängst jetzt an, machst deinen ersten Stoß, nennt man das wahrscheinlich, ne?
Ja.
Und gibt's irgendwie ein Zeitlimit? Das heißt, könnte der Gegner jetzt da eine Stunde überlegen, was er macht? Oder gibt's da so ein gewisses Zeitlimit auch, in dem man reagieren muss?
Also es gibt durchaus Turniere, wo es unter Shotclock nennt sich das. Da hast du eine gewisse Zeit, die du wirklich benötigst, um einen Stoß auszuführen. Das ist auch unterschiedlich zwischen 30 und 45 Sekunden. Ja, also die Spieler, die von Natur aus langsamer sind, haben natürlich da mehr Druck. So, und ich bin einer, der mehr instinktiv spielt und schneller unterwegs ist. Also da ist die Shotlock weniger entscheidend bei mir, zum Glück, weil da muss ich mir dann weniger Gedanken machen. Aber es gibt zum Beispiel in den Vorrunden, bevor es dann vor den letzten 16 Spielern, also bevor es dann noch 16 Spieler übrig sind, gibt es keine Shotclock. Da spielt man dann also ohne den Zeitdruck, aber wenn nur noch 16 Spieler im Turnier sind, dann gibt es meist eine Shotclock und ja.
Okay. Dann steigt der Druck.
Ja, genau.
Okay. Und so im Schnitt, wie viele Turniere habt ihr so im Jahr oder im Monat, wie viele Spiele jetzt außerhalb des Trainings müsst ihr liefern?
Boah, das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr schwer zu schätzen, aber ich würde sagen, man hat jeden Monat zwei größere Turniere. Und wir sind, und also wir reisen circa 9 bis 10 von den 12 Monaten im Jahr, wo wir komplett unterwegs sind. Denn wenn wir zum Beispiel jetzt auf ein Turnier nach China fliegen oder in die USA, da musst du natürlich auch ein paar Tage vorher anreisen, damit du das Jetlag wieder überwunden hast. Dann natürlich 11, 12, 13 Stunden im Flieger sitzen, ist jetzt auch nicht gerade bequem. Da musst du irgendwie, ja, umso wichtiger halt seinen Körper immer fit zu halten, damit man das einfach auch besser verkraftet. Ja, dann hin und wieder spielen wir auch tatsächlich noch kleine Turniere in Deutschland, die jetzt gar nichts so mit der Profitour zu tun haben, sondern weil man sich so auch einfach wieder in Wettkampfmodus bringt. Deswegen ist es wirklich prinzipiell schwer zu sagen, wir haben so und so viele Turniere im Jahr, und das ändert sich tatsächlich auch jährlich, weil dann irgendwie immer wieder ein Veranstalter dazukommt, der jetzt auch noch ein Turnier ausrichten möchte. Und hier und da müssen wir einfach selber entscheiden, je nachdem, wie voll der Terminkalender schon ist, muss man halt auch mal ein Turnier auslassen, weil es einfach auch mental anstrengend wird. So, und wenn man nur noch mit 70% Akku, mental oder auch physisch, halt zu dem Turnier fährt, dann ergibt es auch einfach keinen Sinn. Denn wenn wir zum Turnier fahren wollen, dann wollen wir natürlich 110% geben und auch immer fit sein. Und so entscheiden wir dann hin und wieder einfach für uns selber, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Das ist halt das Schöne irgendwie, ja, dass man quasi selbstständig ist. Wobei natürlich immer ein bisschen Druck da ist, da bestimmte Turniere ja wieder Punkte einbringen für Ranglisten und man jedes Jahr wieder seine Plätze bestätigen muss, um halt sich oben in den Ranglisten zu halten. Deswegen, wir können ein bisschen frei entscheiden, aber müssen dann natürlich immer im Hinterkopf haben, welches Turnier jetzt wirklich extrem wichtig ist wegen der Ranglistenpunkte.
Okay. Und so der Billardsport in Deutschland, ist das, gibt's da eine breite Basis? Ich bin jetzt ehrlicherweise kein Fachmann in dem Bereich, aber oder gibt's da andere Länder, die, wo es ein bisschen populärer ist, also wo das Volkssport ist vielleicht sogar, wo das ein anderes Level hat in der Öffentlichkeit auch?
Definitiv in China, da gibt's das quasi als Schulfach.
Okay.
Ansonsten ist Amerika natürlich super bekannt für Billard. Da gibt es auch wirklich in jeder Stadt gibt's riesen Billardhallen. Tatsächlich ist es aber auch in Deutschland relativ bekannt und beliebt, denn egal mit wem man spricht, jeder hat schon mal Billard gespielt. Die meisten wissen allerdings einfach nicht, dass man das professionell betreiben kann, da es halt wirklich eher ja Breitensport ist. Aber irgendwie hat jeder schon mal Billard gespielt.
Okay, und wie kommt das, dass die USA oder China, dass die da so stark sind? Ist das einfach so verwurzelt dort, wie es bei uns vielleicht Fußball ist jetzt zum Beispiel? Oder gibt's da eine andere Geschichte zu, gerade in China vielleicht auch?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen, aber in Deutschland ist natürlich klar, wir sind total die Fußballnation. Dadurch ist, glaube ich, generell für andere Sportarten gefühlt wenig Platz. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach schwieriger, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wie gesagt, dadurch, dass halt in China wirklich man das als Schulfach quasi wählen kann, sind einfach die ganzen Begebenheiten schon komplett anders.
Okay. Und dann dementsprechend sind die Fördermöglichkeiten in Deutschland wahrscheinlich auch deutlich, deutlich geringer, ne? Oder dass man sagt, okay, ich kann jetzt davon leben. Ihr habt eben gesagt, das kostet natürlich auch Geld, ne? So eine Ausrüstung wahrscheinlich oder auch die ganzen Reisen. Habt ihr Sponsoren gewonnen im Laufe der Zeit? Oder gibt's da auch einfach mal Leute, die sagen, okay, ich mag einfach diesen Sport, ich unterstütze die beiden jetzt und biete da ein bisschen Werbefläche für mein Unternehmen? Oder wie läuft sowas? Gibt's das auch bei euch?
Klar, wir haben mit der Zeit auch starke Partner an unserer Seite gewinnen können, aber dafür muss man natürlich erstmal Leistung bringen. Unsere Partner stammen tatsächlich selber alle aus der Billard-Szene, also es sind alle Billard-interne Firmen. Zum Beispiel unser Hauptsponsor, den wir schon der begleitet uns wirklich von Anfang an unserer Profikarriere. Das fing dann natürlich mal an mit Ausrüstung. Man braucht ja Kös und auch eine Kö-Tasche. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung.
Ja, alles gut, alles gut.
Ja, auf jeden Fall, unser Hauptsponsor ist schon von Anfang an mit an unserer Seite und das fing halt mit einer Ausrüstung an. Aber es ist tatsächlich schwieriger, halt von außerhalb Firmen zu gewinnen und deswegen unsere ganzen Reisekosten tragen wir im Prinzip eigentlich erstmal selber. Und da fällt eine Menge an bei 2 Personen und wir haben ungefähr so 50 bis 60 Flüge im Jahr. Kann man sich also vorstellen, was da für Summen zusammenkommen. Ja, man hat natürlich ja einfach immer den Druck, Turniere gewinnen zu müssen, weil das halt unser Lebensunterhalt finanziert.
Geil. Aber man merkt, ihr seid mit Leidenschaft dabei und das ist auf jeden Fall, ja, das ist, aber auch nur so wird es wahrscheinlich gehen, ne? Egal in welchem Sport man nach oben will und immer unabhängig von den Finanzen, es geht nur über Siegeswillen, über Leidenschaft und Emotionen. Das merkt man auf jeden Fall an. Was sind denn so so Summen, die man da gewinnen kann, wenn man so ein Turnier gewinnt? In welchen Bereichen bewegen wir uns da? Sind das die Millionen wie beim Tennis oder so? Oder sind das deutlich andere Summen wahrscheinlich?
Also auch da gibt es große, große Unterschiede. Bei der Eurotour, wo wir sind, kriegt man für einen ersten Platz 6.500 Euro. Jetzt bei den ganz großen Turnieren, zum Beispiel in China, was ich damals gewonnen habe, ist es immer noch so, dass man 40.000 bekommt für einen Turniersieg. Bei den Qatar Open, die ich dieses Jahr auch gewonnen habe, gab es 50.000, dann die US Open sind 50.000, ein WM-Titel ist von 60.000 bis 75.000. Dadurch, dass wir mehr Disziplinen haben, also Achterball, Neunerball und Zehnball-WMs gibt es. Da gibt es bei der Neunball-WM, gab es glaube ich 60.000 dieses Jahr und bei der Achtball- und Zehnball-WM 75.000. Also wenn man natürlich sehr, sehr erfolgreich ist und viele Turniere gewinnt, kann es sehr, sehr gut laufen. Aber dadurch, dass die Konkurrenz natürlich sehr, sehr stark ist und sehr, sehr viele auch sind, ist es viel, viel schwieriger. Seit den letzten 3 Jahren sind so viele neue Spieler dazugekommen, dass es immer schwieriger wird.
Und man muss natürlich dazu sagen, das sind die ganzen Summen, das ist alles, bevor es versteuert ist.
Ja, und das hört sich alles gut an, aber wenn man dann nur noch Zweiter oder Dritter ist, ist das weit weg von den 75.000, dann kriegt man vielleicht nur noch 10.000 oder so. Also. Ja. Also jährlich haben wir, ich glaube, ich habe das heute oder gestern nochmal ausgerechnet, so Fixkosten hat man im Jahr um die 50.000 bis 60.000 für so eine ganze Saison. Also je mehr Turniere dazukommen, desto höher sind die Fixkosten.
Die ihr auch, also, selber tragt oder die über die Sponsoren?
Die tragen wir komplett selber.
Okay. Ja, das ist natürlich schon eine Riesensumme, ne? Und jetzt denkt natürlich jeder, ach komm mal, 70.000 für so ein Turnier, dann macht er mal 2, 3 im Jahr. Super, ne? Aber einmal, wie du schon sagst, der Weg dahin ist natürlich einer, plus ihr tragt die Kosten selber, ihr habt das Risiko und im Endeffekt ist es dann nicht das große Geld, was dann viele jetzt vielleicht denken, was man damit verdienen kann, gerade im Verhältnis zu Tennis, Fußball oder zu sehr noch populäreren Sportarten dann leider. Ne? Und der Aufwand ist ja nicht geringer, im Gegenteil, wenn ich höre, ne, ihr geht ins Gym, ihr macht Cardio, ihr macht Kraft, ihr spielt in Anführungszeichen, trainiert Billard 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 4x, 5x, 6x, 7x die Woche, das ist ja einfach fast schon deutlich mehr als so ein Bundesliga-Profi im Fußball täglich sich mit seinem Job befasst, ne? Und im Gegenteil bekommt er natürlich viel, viel Geld dafür. Oder mehr. Klar,
also unsere Sportart steht jetzt von den Preisgeldern nicht im Verhältnis mit Tennis oder Fußball. Nichtsdestotrotz verdienen wir jetzt nicht schlecht. Es geht uns gut, aber hauptsächlich geht es uns einfach darum, dass wir wirklich einfach unseren Traum leben können, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Und das ist eigentlich das schönste Geschenk im Leben. Und wir würden das auch immer wieder so machen, egal wie risikoreich das ist, weil es ist einfach Freiheit, es ist schön und natürlich bringt man dafür auch viele Opfer, gar keine Frage. Man stellt alles hinten an, wirklich alles. Aber das Gefühl, nachher zu gewinnen, dann weiß man, dass sich die ganze harte Arbeit gelohnt hat und ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl als Sportler.
Ja, da habe ich jetzt auch dieses Bild gesehen. Ich weiß gar nicht, da habt ihr dieses Mannschaftsturnier gewonnen, wo ihr auf dem Billardtisch gelandet seid danach, ja, ne? Ordentlich gefeiert habt, wo die Emotionen freigelaufen sind. Jetzt hast du schon gesagt, man stellt auch viel hinten an, also sprich wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, Partys oder sonstige Sachen, dass man jetzt sagt, ne, man ist nicht zweimal die Woche irgendwie im Club unterwegs und wieder in der Kneipe und nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Feiern oder zum Trinken. Gab es auch mal Rückschläge? Das heißt, also gab es Verletzungen oder gab es auch mal so eine Phase, wo es mental einfach nicht so lief, wo ihr euch da wieder rausgearbeitet habt oder einer von euch vielleicht auch nur? Oder ist das jetzt eigentlich so gut durchgelaufen, in Anführungszeichen?
Tatsächlich ist es so, also klar, in jeder Sportart, es gibt immer Auf und Abs. Und wenn man dann gerade ein Turnier gewonnen hat und man gewinnt das nächste nicht, dann ist die Enttäuschung auch immer riesengroß. Man muss aber sagen, dass wir von Grund auf eigentlich sehr positive Menschen sind, die nie den Glauben aufgeben und dass egal was passiert, egal ob das jetzt ein Sieg oder eine Niederlage ist, das eigentlich immer nur noch mehr anspornt und wir halt auch immer mehr wollen und uns nie mit dem zufrieden geben, was gerade ist, sondern dass wir immer jeden Tag ein besseres Selbst sein wollen, quasi. Mhm. Deswegen kann man eigentlich nicht sagen, dass es wirklich Rückschläge gibt. Bisher haben wir aus jedem Profijahr, was wir halt seit 2017 machen, immer das Beste versucht rauszuholen. Und wir sind eigentlich durch und durch positiv, würde ich sagen.
Das merkt man auch auf jeden Fall bei euch. Und wenn ihr so unterwegs seid und was eben gesagt, ihr habt einmal die vielen Reisen und ihr nehmt dann natürlich, ihr habt wahrscheinlich klar eigene Kühe, eigenes Material. Was ist das? Was habt ihr alles so dann dabei, um euren Sport auszuüben?
Tatsächlich ist es eigentlich nur eine Kühe-Tasche, nennt man das. Da passt dann halt ein Spielkühe rein, ein Breakkühe, was man für den Eröffnungsstoß, also den Anstoß benötigt. Da braucht man einfach ein bisschen härteres, robusteres Kühe. Weil man halt einfach viel mehr Kraft und Geschwindigkeit aufbringen muss, um das ganze Eck erstmal zu splitten. Dann hat man noch ein Jump-Kö da drin. Ein Jump-Kö ist ein etwas kürzeres Kö, wo man halt mit dem Spielball, also mit der weißen Kugel, über eine Kugel drüber springen kann. Mhm. Und dann hat man noch einen Handschuh. Den benötigt man, damit das Kö einfach besser durch die Finger gleitet. Kreide und Verlängerung. Eine Verlängerung, die kann man hinten ans Kühl dran schrauben. Wenn man zum Beispiel sich irgendwie weit über den Tisch strecken muss und die normale Kühllänge reicht nicht mehr aus, dann hat man halt die Möglichkeit, eine Verlängerung dran zu schrauben, um immer noch den Spielball zu erreichen. Und das war's eigentlich auch schon. Das heißt, wir haben eine Kühltasche und da haben wir einfach eine große Reisetasche, wo wir das dann mit reinpacken können, um das fürs Flugzeug aufzugeben.
Und man merkt da meine Unwissenheit vielleicht. Und diese Kös, sind die für euch angefertigt? Habt ihr da, gibt es da eine gewisse Vorliebe, was so Material oder sowas angeht? Oder ist das, gibt es da einfach Standardgrößen und die werden dann genommen? Oder gibt es da auch Unterschiede wahrscheinlich?
Ja, da gibt es, von den großen Firmen sind die alle in einer bestimmten Kö-Länge. Aber die haben natürlich Unterschiede von dem Holz, was auf das Spielmerkmal sich ausbügt. Aber es gibt auch Kühlhersteller, die komplett auf Wunsch Kühls nachbauen. Da sagt man dann, ich möchte das Holz, dieses Design, und dann wird das komplett so nachgebaut für Kunden. Da gibt es auf jeden Fall ganz große Unterschiede. Und ja, also dann guckt man natürlich, welches Holz steht einem eher, gefällt mir das Design, ist die Kühlhärte, weil das Holz da auch Auswirkungen drauf hat, oder das Oberteil. Dann guckt man erstmal, man testet sich aus und am Ende entscheidet man, was einem besser passt oder was einem besser gefällt.
Okay. Und ihr habt eben diese mentale Stärke angesprochen. Gibt es auch da gewisse Sachen, die ihr macht dafür? Also meditiert ihr, macht ihr irgendwie Mentaltraining? Gibt es da irgendwas in diese Richtung, wo ihr euch auch noch unterstützt und pusht, oder ist das einfach da? Also die Leidenschaft, die ihr zeigt, bringt euch auch die mentale Stärke, oder gibt es auch da Bereiche, wo ihr, oder Techniken, mit denen ihr arbeitet?
Also Joshua ist auf jeden Fall eher der Typ, dem das einfach komplett liegt, da er jetzt nicht besonders viel machen muss, der von Grund auf einfach mental super, super stark ist, aber auch schon immer war, ohne irgendwie mal was dafür gemacht zu haben. Er hat einfach immer selber an sich geglaubt und nie gezweifelt. Bei mir war das, ich war mental nicht immer so die Stärkste, und dann hat man vielleicht auch mal das ein oder andere Buch gelesen, aber jetzt auch nichts Bestimmtes. Am Ende geht es wirklich einfach darum, dass man Spaß hat an dem, was man macht, und sich auf seine Aufgabe konzentriert und sich halt einfach nicht ablenken lässt. Ansonsten ins Fitnessstudio gehen hilft mir persönlich einfach immer. Weil wenn man jetzt eine doofe Niederlage hatte, dann macht das einfach nochmal den Kopf frei, wenn man sich da auspowern kann. Das ist auf jeden Fall immer wichtig, aber nee, so wirklich mit einem Mentaltrainer oder so arbeiten wir nicht zusammen.
Okay. Und bei so einem Turnier, wie viel Zuschauer gibt's da bei den Turnieren, wo ihr seid? Das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich von, du sagst eben diese Ligaspiele bis jetzt hin zu Amerika, Asien, wo die Top-Spiele stattfinden. Also von was für Mengen reden wir da?
Also bei dem besten Turnier oder größten Turnier im Poolbillard, das ist ein Vergleichskampf zwischen Europa und USA. Das ist der Moscone Cup, der von Matchroom. Es gibt ja Matchroom Boxing, die machen so Boxturnier, Box-Events, auch Darts machen sie, Snooker haben die auch. Da sind so im Schnitt 2.500 bis 3.500 Zuschauer live vor Ort. Aber so die durchschnittsgroßen Turniere ist auch unterschiedlich, von 500 bis auch 2.500, war schon alles dabei jetzt.
Und macht das für euch einen Unterschied, ob ihr ein Heimturnier spielt, ob ihr unterwegs seid? Ist das das, was euch irgendwie tangiert, was euch irgendwie besser oder aufgeregter machen lässt, als wenn ihr jetzt zu Hause spielt oder wie gesagt irgendwo unterwegs seid?
Mir ist das eigentlich komplett egal, muss ich ehrlich gestehen. Ich möchte einfach eigentlich nur Billard spielen. Aber je größer das Turnier und je mehr Zuschauer da sind und je größer auch der Druck ist, desto besser spiele ich und desto mehr macht mir das auch Spaß.
Ja, dem Ganzen kann ich mich eigentlich anschließen, dass zum Beispiel jetzt kürzlich, als wir die Teamweltmeisterschaft in Puerto Rico gewonnen haben, da war auch eine komplett volle Arena mit ein paar hundert Leuten. Wenn man aber dann wirklich in der Arena spielt und wir haben am Ende im Shootout gewonnen, also quasi es war gleichzustellen mit einem Elfmeterschießen, hat man gar nicht mehr wahrgenommen, dass da überhaupt Menschen sind. Und so sollte das am Ende auch sein, wenn man wirklich im Fokus oder manche nennen das dann, wenn man im Flow ist, bekommt man das halt nicht mehr mit, weil man sich auch nicht mit den Zuschauern befasst, sondern einfach mit seiner eigenen Leistung, mit seinem eigenen Spiel. Aber klar, prinzipiell macht es auf jeden Fall mehr Spaß, wenn mehr Leute zuschauen, weil das einfach eine tolle Atmosphäre ist.
Okay. Und jetzt habt ihr ja schon habt ihr eigentlich schon alles gewonnen, was man so gewinnen kann, wenn man das so nachgelesen hat? Oder was sind die nächsten Wünsche, die nächsten Ziele, die nächsten Steps? Wo wird man euch sehen? Was habt ihr noch vor die nächsten Jahre?
Also mein Ziel ist auf jeden Fall, das Jahr fängt ja mal von vorne an und da gibt's ja immer die Weltmeisterschaften im 9-Ball, 8-Ball und 10-Ball. Und ich habe bis jetzt die 9-Ball-WM gewonnen und die Teamweltmeisterschaft vor kurzem. Deswegen fehlt mir noch der 8-Ball-WM-Titel und der 10-Ball-WM-Titel. Die beiden möchte ich auf jeden Fall noch haben, bevor ich dann mit Billard aufhöre, irgendwann. Das ist auf jeden Fall mein großes Ziel, aber die restlichen Weltturniere habe ich eigentlich schon fast alle gewonnen. Aber wie gesagt, der 8-Ball- und der 10-Ball-WM-Titel, den möchte ich auf jeden Fall noch haben, bevor ich aufhöre.
Wie ist bei dir? Hast du auch noch Ziele, Wünsche?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich tatsächlich noch nicht so viele Weltturniere gewonnen, da bei mir das auch wirklich, ich hatte ja anfangs schon mal erwähnt, dass ich, als wir begonnen haben mit der Profikarriere, auf gar keinen Fall auf diesem Profiniveau war. Und ich habe meine Chance tatsächlich so während der Corona-Zeit genutzt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, entweder muss ich jetzt halt drastisch was ändern und richtig an Niveau zulegen oder ich höre auf, weil das nicht reichen wird. Okay. Und habe mich dazu entschieden, alles zu geben, alles auf eine Karte zu setzen und habe wirklich 1,5 Jahre in der Corona-Zeit mich im Prinzip in unserem Trainingsraum eingeschlossen und von morgens bis abends auch nichts anderes gemacht. Und dann waren erstmal meine Ziele, Europameisterin zu werden, was ich direkt im ersten Anlauf dann geschafft habe. Dann eine Eurotour zu gewinnen, was ich dann auch geschafft habe. Und klar, mein allergrößtes Ziel ist 9-Ball- und 10-Ball-Weltmeisterin zu werden, da wir bei den Damen gerade keine 8-Ball-Weltmeisterschaft haben, halt nur im 9-Ball- und 10-Ball. Die möchte ich auf jeden Fall gewinnen. Dann bin ich jetzt vor 2 Wochen Team-Weltmeisterin geworden, was auch mein Ziel war. Und es war schon ein bisschen überraschend, dass es doch jetzt alles schon so schnell funktioniert hat. Aber prinzipiell möchte ich einfach jedes Jahr Weltturniere gewinnen. Und am Ende ist es egal was, weil egal bei welchem Turnier ich teilnehme, ich möchte immer gewinnen.
Da Das hat man rausgehört bei euch beiden auf jeden Fall. Und das heißt, bei den Turnieren spielt Männer und Frauen spielen, es gibt zwei unterschiedliche Klassen dann sozusagen, beziehungsweise dann Mix noch oder Team dazu.
Genau, es gibt halt einmal bei der Eurotour als auch bei den Weltranglistenturnieren gibt es immer einmal Herren und einmal Damen, wie im Tennis zum Beispiel auch. Und dann gibt es halt die Teamweltmeisterschaft, wo zwei Männer und eine Frau zusammenspielen. Mhm. Ja, genau. Aber ich als Frau darf auch oft bei den Männern, weil das eher offene Turniere sind, darf ich halt auch bei den Männern viel mitspielen. Jetzt muss man sagen, ist es auch im Billard so, wie zum Beispiel ähnlich im Tennis, dass die Männer den Frauen tatsächlich vom Leistungsniveau stark überlegen sind. Und es wäre jetzt sehr unrealistisch, dass ich so ein Männerturnier gewinnen kann. Aber es ist einfach mega gut, um Erfahrungen zu sammeln und wieder Wettkampfhärte. Und ich bin halt der Meinung, dass man nur besser werden kann, wenn man sich immer wieder mit den allerbesten misst. Und deswegen begebe ich mich immer wieder in den Kampf mit den ganz guten Männern.
Raus aus der Komfortzone.
Ja.
Was denkt ihr, du hast gerade gesagt, es gibt schon einen deutlichen Leistungsunterschied. Wenn man jetzt denkt, okay, es geht ja dann um Billard, es geht nicht darum, Gewichte zu heben oder so. Was denkst du oder was denkt ihr, was trotzdem diesen Unterschied macht bei Männern und Frauen? Ist es dann nachher, dass, wenn es über die Zeit geht, die Kraft oder was ist das, warum ist das Niveau durchschnittlich dann doch ein anderes bei den Herren als zu den Damen? Könnt ihr das sagen?
Mir fällt persönlich nur eine Sache, oder mir fällt es auf jeden Fall immer enorm auf, ist die Stoßhärte. Dass wir Männer haben schon einen, sagen wir mal, sind nicht so limitiert im Spiel. Es gibt Stöße, die man schon mit mehr Kraft besser lösen kann, wo die meisten Frauen, es gibt Frauen, die haben schon überdurchschnittlich viel Kraft im Stoß, aber die meisten sieht man schon, dass sie da eher limitiert sind und da sieht man dann schon, dass es dann da schon der große Unterschied ist zwischen den Männern und den Frauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mental auch Unterschiede gibt, aber wie gesagt, die Stoßhärte ist auf jeden Fall für mich persönlich so ein Grund, warum wir Männer auf jeden Fall immer im Vorteil sind.
Tatsächlich ist es aber eine Frage, die so viele Leute stellen und wir wissen selber nicht so richtig die Antwort drauf, weil klar, theoretisch gibt es nicht unbedingt irgendwas Körperliches, was dem Ganzen im Weg stehen würde. Aber es ist einfach die Realität, dass die Männer den Frauen überlegen sind. Ich arbeite übrigens hart dran, sehr hart daran, das zu ändern. Auch wenn es unrealistisch ist, aber ich werde niemals auf.
Das weiß man nicht.
Und am Ende versuche ich halt einfach prinzipiell immer besser zu werden. Ja, aber wie gesagt, da eine Begründung zu finden, ist wirklich schwierig. Aber prinzipiell denke ich auch, dass Männer einfach vom Grunddenken schon anders sind als Frauen. Ist ja auch irgendwie gut so, aber ja, keine Ahnung.
Ja, das ist wahrscheinlich schon, ne, dieses Beispiel, wenn man sagt, okay, ne, es gibt irgendwo diese, das kennt ihr wahrscheinlich irgendwie diese Stellenanzeige und der Mann trifft nichts zu, der bewirbt sich aber auf jeden Fall, ne, die Frau hat irgendwie 99 Punkte und zweifelt trotzdem noch. Das ist ja häufig so ein alter Spruch. Okay, wo seid ihr aktuell? Was ist das nächste Turnier, was ihr aktuell oder was ihr gerade spielt?
Wie gesagt, wir sind in
Italien, ne? Ja.
Genau, bei der Eurotour im Neunball. Bei mir fängt es heute an mit dem Männerfeld und sie fängt morgen an im Frauenfeld. Und hiernach fliege ich schon nach Schottland. Da ist so eine Vorbereitung von dem Moscone Cup, wo wir uns mit dem Team Europa treffen. Und vom 6. bis 9. Dezember ist dann der Moscone Cup in London im Ellipelli. Und der sollte auch in Sport 1, also auf Sport 1 laufen, der ganze Moscone Cup.
Okay. Das heißt, so präsent ist das auch in den Medien noch nicht wirklich oder auch auf so sparten Sportsendern. Also manchmal sieht man da ja schon Billard oder ist das dann eher Snooker?
Genau, das was häufiger bei Eurosport läuft, das ist Snooker auf dem 12-Fuß-Tisch mit auf dem grünen Tuch mit den bunten Kugeln halt auch, aber genau, das ist Snooker und Poolbillard lief dieses Jahr zweimal, glaube ich, auf Sport 1. Das war bei den UK Open im April und im August, glaube ich, ein European Open. Genau. Das lief zweimal auf Sport 1 und jetzt soll auch der Moscone Cup auf Sport 1 gezeigt werden.
Also ein bisschen mehr Präsenz.
Ja, und hoffentlich ja. Uns mehr.
Ja, das ist auf jeden Fall was ja auch ich so nie in der Präsenz hatte und auch was dahinter steht, das Üben, was man machen muss, die mentale Stärke, Cardio, Fitness, der wirtschaftliche Aspekt natürlich auch, um dahin zu kommen. Und ja, ich sag vielen Dank für eure Zeit, hat mir viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Und ja, fühlt euch mega sympathisch. Drückt euch die Daumen, dass das auf jeden Fall so weitergeht, dass ihr ja weiter erfolgreich seid, das noch lange machen könnt, worauf ihr Bock habt. Dir, liebe Pia, ja, viel Erfolg und hoffentlich, dass du die Männer mal schlagen kannst demnächst oder noch mehr Männer schlagen kannst. Habt ihr noch ein paar Worte zum Abschluss?
Ja, also was ich noch sagen kann, es wäre natürlich nicht ohne unsere Eltern und unsere Unterstützer möglich gewesen, so weit zu kommen, das zu erleben. Und auch nochmal da an der Stelle Dankeschön. ja, und natürlich unseren Fans, die uns auch immer tapfer unterstützen, auch ein riesen Dankeschön.
Okay. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank, euch eine tolle Zeit und weiterhin alles Gute für euch.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.